Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Heute mit Christine Watti und mit Elena Gorges. Letzte Woche durfte ich meinen Namen nicht als erstes sagen.
Aber diesmal, guck mal, ich hab dir den Vortritt gelassen.
Ich danke dir sehr. Das ist sehr höflich von dir. Vielleicht bist du auch ausgeglichen, weil du gerade viel Fußball schaust. Ich habe im Internet gelesen, dass es Menschen gibt, die damit ihren Lebensinhalt jetzt bestreiten und die beste Zeit ihres Lebens haben. Bist du so drauf?
Ich bin ein Mensch der Extreme. Ich hatte schon Phasen, wo ich den Ehrgeiz hatte, jedes Spiel einer EM oder WM zu gucken. Und jetzt bin ich gerade im anderen Extrem und bin durch die Straßen gelaufen gestern. Nicht ganz in Berlin-Mitte, sondern ein bisschen, naja, so ein Bezirk, der nicht ganz mittig liegt. Und da habe ich gedacht, wow, was ist denn hier los? Ist jetzt gerade Sonntagmorgen oder so? Die Straßen waren ausgestorben, weil gerade das Deutschlandspiel lief. Und da habe ich gedacht, ja, passt irgendwie zu den Nachrichten, die in den vergangenen Wochen so, die mir aufgefallen sind, nämlich, dass man die Innenstädte für die EM oder in Paris zum Beispiel für Olympia extra herausputzen will, was, wenn man Berlin kennt, ein etwas, ja, witziges Unterfangen ist.
Ja, vor allem, das ist lustig, dass dir das in dem Moment auffällt, wo die ganzen Fußballfans drin sind, weil natürlich sollen diese Innenstädte von ganz anderen Leuten irgendwie befreit werden, nämlich von Leuten, die man nicht so gerne im Stadtbild sieht, die man normalerweise gerne übersieht, obdachlose Menschen, drogensüchtige Menschen. Also sind, glaube ich, okay. Wenige Menschen sind bei Fußballspielen okay. Aber was meistens bei Großereignissen eben nicht okay ist, ist, dass man sieht, was wir im Alltag, glaube ich, auch ganz gerne übersehen möchten.
Ja, andererseits hätte ich mir in meiner Naivität wahrscheinlich gar nicht vorstellen können, dass das tatsächlich solche behördlichen Anweisungen sind. Also in Paris sind jetzt wohl um die 13.000 Menschen, die keine Wohnung haben, in andere Landesteile, man muss wirklich sagen, gekarrt worden mit Bussen, damit sie da nicht stören, damit sie das Stadtbild nicht stören. Und auch in Berlin gibt es Hilfsorganisationen für Obdachlose, die den Behörden und der Polizei vorwerfen, vermehrt zu kontrollieren und Camps zu räumen. Und das sind schon Ausmaße, die ich mir so nicht habe vorstellen können. Also der öffentliche Raum ist ja schon auch für alle da und dass man dann wirklich so das wie so Potemkinsche Dörfer vorher so herausputzt, damit dann wiederum die gröhlenden Fußballfans, die sich betrinken, irgendwie einen
dahinbrechen können.
Ja, genau,
dahinbrechen können. Dass der Platz ist.
Ja, und wir haben darüber gesprochen und im Vorfeld dieser Folge und wir haben uns dann überlegt, wir wollen jetzt in Lakonisch Elegant gerne mal dahin blicken, wo wir sonst so gerne wegblicken.
Genau, und dann brauchten wir einen Experten dafür, beziehungsweise zwei Experten, die sich eben damit beschäftigen, also mit dem, wie Städte wirklich aussehen, auch da, wo alle dran vorbeigehen normalerweise und vor allem auch, wie sich das im Lauf der Zeit verändert hat, ob sich sogenannte Verelendung, prekäre Verhältnisse, Drogen, Sucht, Prostitution, ob sich das eigentlich verändert hat, ob es manchmal so eine persönliche Wahrnehmung ist, dass es schlimmer ist als vorher. Wer das genau wissen muss, ist Miron Zofnir. Er ist renommierter Fotograf, Filmmacher, Autor, lebt in Berlin und hat über Jahrzehnte sogenannte Straßenfotografie, sagt man, betrieben, gemacht in den USA, in Moskau, in Europa, in Berlin, eigentlich überall. Macht beeindruckende Fotos, die einen manchmal so erschaudern lassen und die einen aber diesen Menschen, vor denen man sich vielleicht, glaube ich, auch manchmal fürchtet, viel näher bringen. Er hat, so würde ich das interpretieren, einen sehr guten Blick, aber auch anscheinend einen guten Zugang zu Leuten, die eben nicht nur als Motive einer desaströsen Situation auf der Straße dastehen, sondern die wirklich vor seiner Kameralinse wieder zu Menschen werden, mit denen er eine Beziehung hat und derjenige, der die Fotos dann anschaut, eben auch. Miron Zofnir, sehr schön, dass du heute da bist. Wir haben uns geeinigt, dass wir uns duzen. Hallo,
hallo.
Miron.
Hallo.
Und zugeschaltet aus Bremen, aus seiner Galerie, ist Radek Krolczyk. Er ist Autor, Kunstkritiker und eben Galerist. Und er ist auch einer der Galeristen von Miron und Dozent an der Hochschule für Künste Bremen und weiß deshalb, wie Straßenfotografie und alles, was sie abbildet, im Kunstkontext wahrgenommen wird und aufgenommen wird. Herzlich willkommen hier in Lakonisch Elegant, Radek.
Hallo.
Das ist so schön, dass du diesen Galeriehall mitbringst, Radek. Das hört sich dann auch nochmal so richtig plastisch an.
Wenn ich mal kurz was sagen darf. Ihr habt vorher einen ziemlich großen Vorlauf gemacht. Zum Beispiel das Phänomen, dass ganze Straßenzüge geleert werden. Das hatte ich schon in Moskau festgestellt. Als ich 1995 in Moskau fotografierte, waren die Straßen voll mit obdachlosen Familien, Alkoholikern, Menschen, die öffentlich also an irgendwelchen Krankheiten langfristig gestorben sind. Und das war in 1995, war das so eine Übergangszeit, dass die Behörden dem mehr oder weniger hilflos ausgesetzt waren und die Menschen selber um ihren Überlebenskampf führen mussten. Und als ich 1996 zu einer Ausstellung in Moskau eingeladen wurde, waren die ganzen Straßen leergefegt, weil man die ganzen Obdachlosen eingesammelt hat, kahlrasiert hat und desinfiziert hat und in die Pampas verfrachtet hat. Also das waren schon faschistoide Maßnahmen, die kurz nach meinem ersten Besuch mir aufgefallen sind und auch von Insidern mir berichtet wurde, dass einfach, das war auch der Übergang zwischen Jelzin und Putin. Mhm. Unter Jelzin waren die Freiheitsräume größer, aber das Verelendungspotenzial auch größer, weil sich niemand um die Leute gekümmert hat. Putin hat sich in der Hinsicht darum gekümmert, indem er die einfach zusammengehordet hat, ja, und verfrachtet hat. Und wo die und wie die in der Pampas dann, ob die das überlebt haben, überstanden haben oder was mit denen passiert ist, das weiß natürlich überhaupt niemand. In Berlin ist mir auch aufgefallen, zum Beispiel lange vor der EM, dass wenn irgendwo Zelte standen, für einen längeren Zeitraum, dass sie dann abgeräumt wurden. Mhm. Dann blieb der Platz eine Zeit lang leer, dann kam neu hinzu, dann hat sich das irgendwie so weit ausgeweitet, dass dann wieder eingegriffen wurde. Deswegen glaube ich nicht, dass es behördliche Maßnahmen in Berlin gibt, vor allem in Berlin nicht. Wie du vorhin erwähnt hast, dass das nach außen hin so dargestellt werden soll, als würde es hier keine obdachlosen Probleme geben, vielleicht verschärft, aber diese Entwicklung, die gab es schon immer. Mhm. Also das hat jetzt nichts unbedingt jetzt mit was in Paris jetzt zum Beispiel, ich glaube nicht, dass es unbedingt jetzt vergleichbar ist und dass es damit zu tun hat, das ist nur, was mir aufgefallen ist. Dass es kein neues Phänomen wäre.
Mich würde mal interessieren, jetzt sind wir quasi schon bei der Beschreibung oder auch, was du über die Jahrzehnte beobachtet hast. Mich würde noch einen Schritt zurück interessieren, wie bist du eigentlich darauf gekommen, genau das zum Thema zu machen, wo so viele Menschen wegblicken oder wo dann eben auch mit diesen Law and Order Maßnahmen manchmal so Hauruck-mäßig versucht wird, irgendetwas zu verändern. Oder du hast auch gesagt, es geht bis hin zu faschistoiden Methoden. Das ist wahrscheinlich das Ende dieser Law and Order Kette. Wann war dir klar, das ist dein Sujet, das möchtest du machen?
Ich ging da gar nicht von objektiven Voraussetzungen aus, sondern ich bin nach Berlin gezogen mit meiner damaligen Freundin. Sie wollte Fotografie studieren und ich wollte Filmhochschule. Wir hatten natürlich überhaupt kein Budget, haben in einer Wohnung gelebt mit Außentoilette und natürlich hat man nicht mehr als 100 D-Mark bezahlt, aber die Lebensverhältnisse waren natürlich unter normalem Standard. Dann wurde ich in der DFFB abgelehnt und ich hatte dann versucht, in Wien unterzukommen und musste mich dann mit Temp-Jobs über Wasser halten. Also meine Lebenssituation, also es war ein ziemlicher Überlebenskampf auf dem untersten Niveau. Also dass ich von vornherein schon, also eher mich sowieso mit Außenstehenden oder Minderbemittelten oder etc. irgendwie eher solidarisieren konnte. Ich meine, ich habe nicht in Dahlem gelebt, sondern in Kreuzberg und aber in Berlin und das in 70er Jahren und das weiß man vielleicht heute gar nicht mehr, als alles subventioniert war, da hat absolut jeder, der zum Arbeitsamt kriechen konnte, zumindest was die Temp-Jobs betrifft, einen Job gekriegt. Ich hatte in der Beuselstraße gelebt. In der Beuselstraße gab es am Hafen eine Arbeitsvermittlungsstelle und gegenüber von der Arbeitsvermittlungsstelle gab es die Beuselklause. Das war eine Kneipe, die 24 Stunden offen war. Egal um welche Uhrzeit ich dort ankam, waren mindestens schon 10, 15 Betrunkene aus der Beuselklause, die vor mir da waren und die alle einen Job gekriegt haben. Zum Beispiel, wenn ich in eine Schnapsfabrik geschickt wurde und im Fließband gearbeitet habe, dann ist es öfters vorgekommen, dass der eine oder andere, der sich aus diesem riesigen Topf unverarbeiteten Alkohol so betrunken hat, dass er während der Arbeit zum Teil umgefallen ist. Mhm. Aber 2-3 Tage später hat man die gleiche Person wieder am Fließband gesehen. Also Berlin war eine graue Stadt mit sanitären Defiziten, aber man konnte auf dem untersten Level sich noch irgendwo, gab es noch viel größere Überlebenschancen. Wer für 100 D-Mark eine Wohnung sich leisten konnte, konnte auch 3 oder 4 von seinen Saufkumpanen mit einbeziehen. Mhm. Und das hat sich radikal geändert.
Ja.
Zum Beispiel das Mietproblem, diese Spirale, die immer höher ging. Also das ist,
ja,
das sind kapitalistische Auswüchse, an denen die einfach gestoppt werden müssen.
Ja.
Denn trotz allem, und da ist Radek wahrscheinlich völlig anderer Meinung, bin ich pro-kapitalistisch, weil es immer noch den größten individuellen Spielraum zulässt. Aber so wie der Kapitalismus ausgewachsen ist, das ist das Problem.
Aber warte mal kurz, bevor wir jetzt die Kapitalismusdiskussion aufmachen, weil die ist natürlich auch gut. Aber wir müssen, glaube ich, wirklich noch mal ganz kurz auch auf deine Bilder eingehen. Ich kann übrigens den Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, also zumindest als erstes unbedingt natürlich sich nach deinen Katalogen Ausschau zu halten, aber erstmal vielleicht echt wirklich in diesem Internet, mindestens über k-.de, wo auch viele Bilder und Texte von dir zu sehen sind, sich mal einen Eindruck zu machen, damit man ein bisschen besser versteht, wie weit du in dieser Fotografie gehst, also wie du guckst auf all das, was wir vorhin nur so angedeutet haben. Und Radek, du kannst vielleicht auch an der Stelle ganz gut was dazu sagen, weil das sind, also ich als Nicht-Fotografin kann sie beschreiben, diese Bilder, und es gibt tatsächlich, von Moskau hast du erzählt, Miron, da lagen zu der Zeit tote Menschen auf der Straße über Tage und du hast sie fotografiert. Es gibt Drogenbilder, wo sozusagen während des Drogenkonsums mit der Spritze im Bein und so weiter du Menschen zeigst. Es gibt Bilder, bei denen man wirklich nicht mehr weiß, sind die Menschen eigentlich noch lebendig oder auch nicht. Radek, naiv könnte man sagen, das sind krasse Bilder. Wie würdest du das beschreiben, was Miron macht und was er da sieht, was wir eigentlich auch alle sehen, aber nicht so richtig sehen, bis jemand wie Miron halt wirklich hinguckt?
Na, ich denke, er macht relativ unterschiedliche Dinge, je nachdem zu welcher Zeit und an welchem konkreten Ort er sich aufhält. Was es aber immer gemeinsam hat, ist etwas sehr, sehr Relevantes, sehr, sehr schnell zu erfassen und dann das Entscheidende eben auch ist halt irgendwie zu fotografieren. Also so sehr beisammen zu sein, dass man den richtigen Augenblick, die richtige Einstellung und all diese ganzen Dinge kombiniert. Davon zeugen die Fotos von Miron, egal zu welcher Zeit und wo. Aber natürlich ist es so, dass, ja, also je nachdem zu welcher Zeit und von welchem Ort, die Qualitäten dann dessen, was wir sehen, halt irgendwie auch sehr stark von da abweichen. Während wir in den Bildern um die Ende 70er, Anfang 80er Jahre aus London, in dem, was wir als Obdachlosigkeit erkennen können, eher halt, also auf dem on the eve to Thatcherismus auch so etwas wie Zeit haben und vielleicht auch so etwas wie eine Behäbigkeit in der Obdachlosigkeit sehen können, verändert sich das halt irgendwie gerade Richtung Moskau unglaublich. Also wo es halt irgendwie von all dem nichts mehr gibt, sondern wo halt irgendwie all die Körper und eben auch die Räume sehr viel unwirtlicher sind und sehr viel kaputter.
Da möchte ich noch dazu sagen, das stimmt schon, denn in 78 in London gab es viel mehr freiwillige Aussteiger, gab es viel mehr Leute, die ganz bewusst Anti-Establishment-Haltung hatten, die es darauf ankommen ließen, weil auch die Resozialisierungsmöglichkeiten größer waren. Heute ist der Druck, der existenzielle Überlebensdruck viel stärker. Und die Menschen, das hat man gesehen in Moskau, das waren lebensbedrohliche Situationen, während die in 78 in London die Menschen nicht unbedingt sterben mussten. Da gab es viel mehr Unterstützung. Einige waren unfreiwillig auf der Straße und andere haben das eben als Risiko ihres Freiheitsbewusstseins eben mit eingeplant.
Mhm. Was mir auffällt, Miron, wenn ich die Bilder aus Moskau von 1995 von dir angucke, dann, also man sieht da Sachen, die man heute in deutschen Städten auch sieht, also Körper, die im Begriff sind, sich aufzulösen, auslösen, die extreme Wunden haben oder angeschwollen sind, Menschen, die lange Haare haben, weil sie schon lange nicht mehr ihre Haare geschnitten haben oder auch Gliedmaßen, die amputiert worden sind, allerdings wahrscheinlich notdürftig und so weiter. Und was mir aber ganz besonders auffällt bei deinen Bildern ist, dass du irgendwie es schaffst, einen Blick oft einzufangen. Also die Augen blicken einen direkt an, manchmal sogar noch etwas Verschmitztes. Du schaffst es irgendwie, diesen Menschen, die man sonst erschrocken anblickt oder vielleicht schnell wegblickt oder vielleicht auch sowas wie Ekel empfindet, weil sie Gerüche aussondern oder weil sie sich entblößen oder weil die Kleidung ihre Genitalien nicht mehr bedeckt, dass du es schaffst, dass man sofort im ersten Moment sie als Menschen begreift. Und meine Frage an dich wäre erstens, wie schaffst du das? Und zweitens, geht es dir auch so wie mir, dass du das im Straßenbild siehst, was du da jetzt hier in Deutschland, was du da auch in Moskau schon beobachtet hast? Also siehst du, dass es jetzt nochmal schlimmer geworden ist in den letzten Jahren, auch in Deutschland?
Okay, Folgendes. In Moskau war ich zum Teil der letzte und einzige Kontakt, der sich überhaupt mit diesen Menschen beschäftigt hat. Ich habe von keinem einzigen der Obdachlosen irgendwelche Vorbehalte bekommen. Ganz im Gegenteil, in Moskau waren die Menschen so verelendet, so vereinsamt und so isoliert, dass sie jeden Blickkontakt, wenn sie überhaupt meine Blicke noch wahrnehmen konnten, einige wurden ja, habe ich ja fotografiert, die waren sich meiner nicht mal mehr bewusst. Einmal, ohne das jetzt zu viel Gewicht zu geben, aber auf jeden Fall ist es ja ganz klar, dass ich natürlich eine natürliche Empathie habe für Menschen, die in solchen Extremzuständen leben müssen. Da ich auch immer wieder in die gleichen Hotspots ging, das war in Moskau hauptsächlich die vier Bahnhöfe und die Unterführungen, wo die Menschen dann irgendwo auch zum Teil ihre Stammplätze hatten. Es gab zum Beispiel eine Person, die war rechts von einem U-Bahn-Eingang, wo tagtäglich Tausende von Menschen also entlang gingen. Der lag da so im Halbdunkeln und niemand, absolut niemand hat den beobachtet. Und ich habe vom ersten Augenblick an gespürt, dass dieser Mensch verloren ist, dass dieser Mensch stirbt. Aber es gab für mich überhaupt keine Möglichkeit, mit irgendjemandem zu kommunizieren. Ich hatte kein Verhältnis zu den Autoritäten, ganz im Gegenteil. Die verschiedenen Milizen, Polizeiorganisationen etc., weil es so unglaublich viele unübersichtliche Organisationen gab, hatten mich auf dem Kieker. Die haben mich ein paar Mal gesehen, wussten, dass ich nicht das offizielle Vorzeige Moskau dokumentieren will. Und das waren auch die einzigen Situationen, wo ich irgendeine Reaktion von anderen Leuten auf, wenn ich Obdachlose oder Sterbende fotografiert habe, dass dann interveniert wurde. Aber hätte ich das ignoriert, hätten die das genauso ignoriert. Also es war nicht, dass die darauf reagierten, weil das wirklich so ein unerträglicher Zustand ist, dass diese Leute wirklich auch Hilfe gebraucht hätten, in welcher Form auch immer. Aber dafür war die russische Gesellschaft überhaupt noch nicht vorbereitet. Ich meine, das waren mafiöse Zustände. Die Leute wurden aus ihren Wohnungen rausgekauft. Die dachten, ein paar tausend Dollar sind ein Vermögen und hatten nach ein paar Monaten noch nicht mal mehr Geld, irgendwie sich vernünftig zu verpflegen. Also, aber genau diese Intimität, die zeitweise in Moskau entstanden ist oder überhaupt so. In Moskau waren ja total anonyme Situationen. Ich konnte mit den Menschen weder reden noch kommunizieren, obwohl ich halb Ukrainer bin, spreche ich kein Russisch. Aber wie gesagt, für mich war dieser Ausdruck, diese Situation, diese Hoffnungslosigkeit, die hat mich stark emotional berührt, aber ich habe nicht bewusstmäßig fotografiert, sondern intuitiv, unterbewusst. Man muss ja als Dokumentarfotograf schnelle Entscheidungen treffen. Und einerseits habe ich diese ganzen Leute immer wieder fotografiert, die eben auch in diesen Hotspots dann über längeren Zeitraum gelebt haben. Aber gleichzeitig hatte ich auch immer irgendeine Autorität, die mich wirklich mehr oder weniger auch physisch verfolgt hat. Also ich wurde von betrunkenen Kalaschnikow-schwingenden Polizisten angemacht. Und ich war auch der Einzige, der wirklich das dokumentiert hat. Es gibt niemanden, der das dokumentiert hat. Es gab auch damals keine Handys. Ich bin jetzt vielleicht in zu viele Richtungen gegangen und habe vielleicht deine Frage noch nicht vollständig beantwortet, weil ich mich jetzt hauptsächlich auf Moskau konzentriert habe. Aber ich meine, es gibt ja auch meine New York-Fotos und meine Berlin-Fotos. Und das stimmt schon, dass ich selbst in anonymen Situationen eine gewisse Intimität erzeuge.
Konkret an den.
Da gibt es unterschiedliche Gründe auch. Was man zum Beispiel auch nicht unterschätzen darf, ist in der Dokumentarfotografie ein Charisma. Wie man zum Beispiel auftritt, wie man die Leute fotografiert, wie man an Situationen rangeht. Bei mir ist es ganz, ganz eindeutig ein unterbewusster, intuitiver Vorgang, wo ganz bestimmte Dinge wie Licht, Ausdruck, Perspektive etc. überhaupt keine theoretische Rolle spielen, sondern einfach ich intuitiv arbeite.
Radek hat sich aus der Galerie gemeldet. Ja, ja. Ich habe es gerade schon gesagt. Ich habe unbedingt auch eine Frage an dich, Radek, aber sag du mal zuerst, was du gerade dachtest.
Also so formal an den Fotos kann man das zum Beispiel am Rückblick sehen. Also dass die Personen, meistens tatsächlich die Situation gibt, dass die Person, die auf den Fotos drauf ist, Miron anblickt. Mhm. Also dass es halt eine direkte Kommunikation halt irgendwie zwischen den beiden gibt. Also was halt irgendwie diesem Vorwurf, der halt irgendwie manchmal halt irgendwie so erhoben wird von Leuten, die eigentlich keine Ahnung haben, dass es halt um so etwas wie ein Ausbeutungsverhältnis oder so etwas geht, dass eben durch so eine formale Eigenheit tatsächlich sich widerlegt. Ne? Also der Blick zurück, der Blick zum Fotografen, also nicht nur der Blick auf die Person, sondern zum Fotografen zurück. Und letztendlich ist es ja so, dass wir dann halt als Betrachterin dieser Szenerien, dieser Person dann in die Position des Fotografen wiederum kommen.
Außerdem Realität zu zensieren ist doch das Absurdeste, was es überhaupt gibt. Ich habe diesen Vorwurf nie verstanden. Wenn irgendetwas passiert, dann ist ein Zeitzeuge, der das dokumentiert. Warum muss man dann von Exploitation, von was weiß ich, was da alles irgendwie aufgebauscht wurde? Also ich habe diesen Vorwurf nie verstanden. Ich bin Zeitzeuge und mehr nicht. Ich meine, gut, der künstlerische Aspekt und so weiter, der ist primär für mich gar nicht wichtig. Der entsteht einfach durch so, wie die Fotos entstehen, durch meine Persönlichkeiten, durch mein Gefühl. Aber in allererster Linie bin ich Zeitzeuge.
Aber das finde ich finde diesen Vorwurf, gegen den du so stark reagierst, das finde ich interessant daran, weil ich mich gefragt habe, es gibt bei einem Text über dich, wo noch so diese Anmerkung am Schluss ist, ich glaube, bei den Moskau-Bildern auch, dass der Betrachter, jetzt weiß ich nicht, ob die Formulierung war, Angst davor haben kann, auch weil er oder sie so werden könnte, wie die Person, die da abgebildet ist. Und ich habe mich gefragt, weil wir so angefangen haben, ja, jetzt auch aktuell im Stadtbild, man möchte das immer alles nicht sehen. Und wenn man sich dann am Ende oder feststellen muss, dass auch in der sogenannten Kunstwelt bei den aufgeklärten, reflektierten, mit sich selbst auseinandergesetzt habenden Menschen vielleicht auch die Frage kommt, darf man das jetzt und ist es nicht zu krass? Dann heißt es ja vielleicht, dass dieses Ganze nicht sehen wollen, was da ist auf der Welt, aus Angst vor dem, was einem selber widerfahren könnte oder aus irgendeiner anderen diffusen Angst, ja interessanterweise auch selbst in der im Kunstkontext dann ja wie so eine Art Spiegel ist. Also das wäre auch die Frage an Radek gewesen, weil es ist ja eben nicht nur so, dass so ein paar denken, nee, da wird mir jetzt ganz schlecht, wenn ich das sehe, sondern dass es ja tatsächlich ein gesamtgesellschaftliches Unwohlsein mindestens gibt und eben auch genau da, wo man denkt, naja, komm, ihr seid doch interessiert an dem, was auf der Welt passiert.
Ich wollte noch ganz kurz sagen, ich war auch in einer gewissen Hinsicht ein Vorreiter. Ich habe in New York die Fuck-Peers, die sogenannten Fuck-Peers, die Sex-Peers fotografiert. Ich habe die ganzen transsexuellen Prostituierten fotografiert. Ich habe alles alles ohne Berührungsängste. Die Sex-Peers, das waren also, da waren eigentlich nur Homosexuelle und ich meine, ich bin heterosexuell. was überhaupt keine Rolle gespielt hat. Ich meine, ich war geschminkt, ich hatte eine Lederhose, ich war nicht, um mich da irgendwie anzubiedern, sondern ich war eben auch ein Outsider, einer der, und es war eben auch noch in einer Zeit, nicht wie jetzt, wo Homosexualität oder auch Transgender noch überhaupt nicht gesellschaftlich integriert waren. Also ich meine, in New York, West Village, klar, da gab es immer solche Oasen. Es gab in Großstädten, amerikanischen, europäischen. Aber generell gab es da noch sehr viele Vorbehalte. Und da bin ich völlig vorbehaltslos und offen und habe auch gerade von diesen transsexuellen Prostituierten, die in ihren hauptsächlich Spanish Harlem etc. auch diskriminiert wurden in ihrer eigenen Familie, in ihrer eigenen Nachbarschaft, die es begrüßt haben, dass jemand wie ich sie fotografiert hat und dann auch so eine ganz natürliche Interaktion entstanden ist, wie, naja, das ist ja, der ist ja genauso ein Freak wie wir, der hat eine Glatze, der ist völlig aufgeschlossen etc. Also das sind natürlich dann ganz andere Fotos als in Moskau. Deswegen hat ja Radiger vorhin auch schon erwähnt, ich gehe ja in verschiedene Richtungen. Ich zeige nicht nur das Elend, sondern ich zeige auch eine gewisse Euphorie oder egal, oder Drogenexzesse oder wie auch immer. Also ich bin nicht so, wir waren jetzt auf einem eingleisigen Thema. Ich gehe da viel weiter.
War nur bei den, genau, bei den, aber dann geht es ja am Ende ums gesehen werden wollen und gleichzeitig um das sich trauen oder sich zumuten, etwas zu sehen, Radek, vielleicht wirklich nochmal dazu kurz. Also das ist ja eben, wenn es das oder wie du das wahrnimmst in deinen Gesprächen mit deinen Studierenden oder auch in dem sogenannten Kunstkontext, gibt es da noch Vorbehalte? Hat sich das verändert im Laufe der Zeit?
Vorbehalte wogegen?
Einfach gegen eine gewisse Art von Bildern oder gewisse Art, jetzt unabhängig von diesem, darf man es aus ethisch-moralischen Gründen, sondern überhaupt einfach nur so, ist die sogenannte Straßendokumentation, oder Dokumentationsfotografie, ist das was, wo du das Gefühl hast, das ist, kriege ich überall los als Galerist oder eben nicht?
Das ist kontrovers.
Also es gibt einen gewissen Wandel in Bezug auf das gewünschte Bild, also Kunst ist insgesamt halt irgendwie sehr viel identitärer geworden, beziehungsweise das spielt halt irgendwie eine sehr, sehr große Rolle, halt irgendwie so etwas Identitäres. Das heißt, dass man eigentlich immer etwas zeigen und etwas behaupten will, was man persönlich halt irgendwie als moralisch gut einstuft. Das heißt, Dinge, die halt irgendwie in den Graubereich fallen, beziehungsweise die halt irgendwie vielleicht böse sind oder von denen man sich einfach nicht so richtig sicher sein kann, ob es jetzt halt irgendwie schön oder hässlich oder gut oder böse ist. Damit haben Menschen zunehmend halt irgendwie Probleme, nicht? Also
die Triggerwarnung.
Künstler, ja, die gibt es auch, aber also diesen Anspruch, aber künstlerische Positionen, keine Ahnung, wenn man sich so etwas anguckt wie die letzte Documenta beispielsweise, dann sind die künstlerischen Arbeiten ja eigentlich in keinem Fall irgendetwas, wo es schwierig ist, sich zu positionieren oder wo es der Künstlerin, dem Künstlerin halt irgendwie etwas abverlangt hat, sich auf eine Weise halt irgendwie künstlerisch auszudrücken, sondern was halt eigentlich immer so die 1:1 zu Übertragung einer selbstvertretenden progressiven Haltung sein sollte. Also im Grunde große Langeweile. Aber das ist relativ fad und das ist schade.
Ich mache jetzt gleich mal eine Notiz hier bei Lakonisch Elegant. Bei der nächsten Documenta laden würde ich auf jeden Fall auch nochmal ein.
Oder einfach auch zum Thema große Langeweile in der Kunstfragezeichen. Okay.
Genau. Mich würde jetzt aber trotzdem an euch beide interessieren, wie ihr auf die heutige Zeit blickt. Ich meine, du, Miron, hast jetzt schon so viele Jahrzehnte Straßenfotografie hinter dir. Und ich habe ja mit meiner Naivität am Anfang angefangen, dass ich da so ganz überrascht war, dass jetzt hier Menschen verdrängt werden von den Straßen. Das ist natürlich, wenn ich stärker hingeblickt hätte, wie du gesagt hast, das hat es schon immer gegeben. Also wie blickst du jetzt eigentlich auf unser Jahrzehnt und vielleicht auch den Drogenkonsum aktuell in Deutschland und in der Stadt? Da wird ja auch gesagt, es rollt zum Beispiel eine große Fentanylwelle auf uns zu. Also eine Droge, die extrem tödlich ist, extrem abhängig macht und die Menschen sehr schnell in dieses Elend bringt.
Ich war letztes Jahr in Vancouver, in Hastings Street, einer der, naja, wahrscheinlich verrufensten, kaputtesten öffentlich sichtbaren Ventanil-Ecken auf der Welt. Und was mir da aufgefallen ist, verschiedene Dinge. Einmal habe ich Menschen gesehen, die in ihrem Rollstuhl offensichtlich in Agonie auf diese Hastings Street geschoben wurden, die innerhalb von wenigen Minuten plötzlich diese ganze Anspannung, diese ganze Verkrampfung losgelöst war und sich offensichtlich besser fühlten. Menschen, die hier in einem Hospiz untergebracht werden würden. Und ich habe andere gesehen, die waren so verkrampft und die waren so offensichtlich, als würden sie innerlich ausbluten, als würde man sie auseinanderreißen, als würde man sie auf ein Folterbrett spannen, wo genau das Gegenteil von dem eingetreten ist, was eigentlich die Ursprungsidee mit Fentanyl war, natürlich um Schmerzen zu lindern, weil es ja 50 bis 100 Mal stärker sein soll als Heroin. Und was das allerdings mit den Menschen potenziell macht, erstens mal wird mittlerweile in Amerika und Kanada fast in jede Droge Ventanil mitgemischt, weil es viel billiger ist. Und die Sterberate ist so hoch wie noch bei keiner anderen Droge. Das kanadische und die amerikanischen Behörden haben relativ viel gemacht. Also die haben zum Beispiel safe Shooting-Galleries eingerichtet. Ja, es gibt Überwachungen. Es gibt Mittel, die man dann dagegen einnehmen kann, weil, was die Atembeklemmung und so weiter betrifft. Aber trotz allem ist diese Fentanyl-Welle, weil die so unglaublich, also die Leute wirklich so wegzoomt, zu Zombies macht, also Leute, die vor sich selbst weglaufen müssen oder wollen, für die ist das natürlich. Und ich habe sogar manchmal das Gefühl gehabt, dass diese Anspannung, dieser totale nach außen hin, diese Verkrampfung, dass es auf zwei Ebenen, einmal physisch und dann psychisch, dass da überhaupt keine Connection mehr war. Wenn wir davon ausgehen, dass so und so viele Menschen eben auf Ventanil sterben, dann muss es doch zwei Dinge zur Konsequenz haben. Einmal, dass die Dealer ja immer weniger Absatzpotenzial kriegen und dass die Strafen drakonisch angezogen werden. Denn man kann ja irgendwann dann natürlich assoziieren, Drogendealer, potenzieller Mörder. Und das ist natürlich Entwicklung, ob das jetzt so sich so selbst reguliert. Das glaube ich nicht, weil es gibt immer mehr verzweifelte Menschen, die zum Beispiel wissen, die Digitalisierung überhaupt nicht mehr mitkommen. Es ist auch der Unterschied in Europa, und das ist wirklich ein großer Unterschied, sieht man zum Beispiel Südeuropa, sieht man viele Syrer, viele Flüchtlinge auf der Straße. In Berlin waren das viele Polen, Bulgaren, erstmal Leute aus dem Osten und dann eben Berliner. Und in Istanbul waren unglaublich viele Familien mit Kindern auf der Straße, was zum Beispiel im westeuropäischen Raum nicht erlaubt werden würde, dass da obdachlose Kinder. Aber gleichzeitig war in Istanbul den Menschen gegenüber, die vielleicht offiziell gar nicht so unterstützt werden, dass er von der Straße her wurde denen relativ viel gegeben, Wasser oder sonstige Unterstützung. Die waren also nicht so isoliert, wie man jetzt hier die Obdachlosen in Berlin sieht, in Istanbul. Diesen Eindruck hatte ich schon, dass die Leute auf der Straße viel eher in Wasser gegeben haben oder was zugeschustert haben. Ventanil in Vancouver, wie ich das erlebt habe, waren zwei. Einmal waren es junge Aussteiger, die ganz eindeutig auf Drogen gesetzt haben und dann eben kranke, todkranke Menschen, die eigentlich gar nicht mehr auf der Straße sich bewegen müssten, sondern normalerweise hier in Westeuropa im Hospiz gelandet werden.
Was ist dein Gefühl? Also weil du so viel schon gesehen hast und du baust diese Verbindung auf und wenn du dann siehst, es kommt eine Droge, die die Menschen so überrollt, bist du dann eigentlich traurig, verzweifelt?
Naja, ich man verzweifelt nicht unbedingt an, ja. Wer an der Welt verzweifelt. Ich meine, da kann nicht mehr fotografieren, da kann nicht mehr schreiben, da kann nicht mehr kreieren, da kann sich überhaupt nicht mehr bemerkbar machen, da kann sich in den nächsten Baum hängen. Natürlich verzweifle ich nicht, aber man kann das gar nicht so abstrakt sehen. In dem einen Tag erlebe ich also extrem negative oder traurige Dinge, am nächsten Tag auch in vermeintlich traurigen Momenten irgendwo ein Hoffnungsschimmer. Also das ist mein Outlook jetzt, was der politische Status quo da ist. Also so, es ist armselig, wenn man es sich überlebt, wer diese Welt regiert, wer hier diese ganzen Kriege führt. Also da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber klar berührt mich das, aber wie gesagt, ich verarbeite das ja auch zum Beispiel literarisch oder sonst wie. Und ich habe auch Unterstützung von meiner Partnerin. Und wenn ich die in Moskau nicht gehabt hätte, das wäre schon extrem brutal gewesen. Aber so ist das Leben. Man muss damit klarkommen, in irgendeiner Form. Und ich habe keine Paradelösung. Ich sehe viel individualistisch. Also bevor ich da große ausbreitende Theorien vertrete, also gehe ich eher von persönlichen Erlebnissen und persönlichen Situationen aus, weil jede Situation irgendwie auch die ins Tragischen endet, anders ist.
Radek, ändert die Kunst was? Weil wir bald dahin gucken.
Ob die Kunst etwas ändert?
Ja, also weil diese Bilder wenigstens das machen, weil diese Bilder wenigstens das erreichen, was wir sonst vielleicht das sogenannte Wir, sonst vermeiden.
Es verdichtet etwas. Also es verdichtet etwas, also es bringt halt, keine Ahnung, also das Elend der 1990er Jahre aus Moskau vor unsere Augen. Wir hätten wahrscheinlich nie davon erfahren, wie es da ausgesehen hätte, wenn Miron diese Fotos nicht gemacht hat. Auf der anderen Seite ist es ja halt irgendwie auch sowohl für uns Betrachterinnen als auch für Künstlerinnen, die so Material produzieren, auch immer so eine, so wie Miron das gesagt hatte, eine Art damit umzugehen, also eine Art, die Kunst ist halt irgendwie in dem Sinne halt irgendwie auch ein Filter.
Sollte ein Filter sein, ne?
Danke, Miron Zofnir, dass du heute bei uns im Studio warst.
Danke. Danke, Radek Krolczyk, dass du in deiner Galerie warst, aber auch mit uns reden konntest aus der Ferne.
Und noch eine ganz warme Empfehlung an unsere Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, sich unbedingt die Fotos von Miron Zofnir einmal anzusehen, vielleicht in einem Galerie- oder Ausstellungskontext oder eben in den Katalogen.
Dankeschön, Elena.
Danke, Christine.
Bis zum nächsten Mal. Das war Lakonisch Elegant für diese Woche. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss, tschüss.
Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der Deutschlandfunk App. Jetzt kostenlos herunterladen. Für Android und iOS.